DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Kehrtwende. Die US-Notenbank tritt auf die Zinsbremse. Skepsis. Die Großbankenfusionspläne stoßen auf Ablehnung. Und tiefes Wasser, wie Deutschlands Häfen vom Brexit profitieren könnten. Das und mehr erfahren Sie jetzt hier im Wirtschaftspodcast. Zu Wochenbeginn hatte die Frankfurter Börse noch sehr positiv auf die Fusionsgespräche zwischen Deutscher Bank und Commerzbank reagiert. Doch mittlerweile ist Ernüchterung eingekehrt. Und während heute die Aufsichtsräte der beiden Banken tagen, sehen immer mehr Branchenvertreter die negativen Seiten eines Zusammengehens. Klaus-Rainer Jackisch mit den Einzelheiten.
Christian Sewing, seit rund einem Jahr Chef der Deutschen Bank, war bislang kein glühender Verfechter einer Fusion seines Hauses mit der Commerzbank. In öffentlichen Reden äußerte er sich immer sehr skeptisch bis ablehnend. Glaubt man Insidern, dann hat er seine Meinung geändert und will den Aufsichtsrat von den Vorteilen einer Fusion überzeugen. Der tagt heute in Frankfurt, ebenso wie der bei der Commerzbank. Die mögliche Fusion dürfte in beiden Gremien das Top-Thema sein. Doch an den Finanzmärkten ist die Euphorie einer Bankenehe, wenn es die überhaupt gab, schon wieder verflogen. Die Kursgewinne beider Aktien am Montag, also dem Tag nach der Bestätigung der Fusionsgespräche, sind längst geschmolzen. Hatten viele noch gehofft, die Deutsche könne die Commerzbank zum Schnäppchenpreis übernehmen, so zeigt der starke Widerstand, dass dieses Szenario wohl nicht aufgeht. Denn es gibt immer größere Fragezeichen, ob diese Fusion überhaupt Sinn macht. Ein Zusammengehen sei zu teuer und bringe zu wenig Vorteile, sagen Kritiker. Denn beide Häuser haben ähnliche Geschäftsfelder, die sich überlappen, anstatt zu ergänzen. Beide Häuser sind immer noch angeschlagen durch die Finanzkrise und ächzen unter vorherigen Übernahmen, so Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance and Management.
Davon wird man ausgehen müssen. Wir haben in letzter Zeit auch einiges gehört über die Schwierigkeiten beim Zusammenlegen von IT-Systemen. Das war in der Vergangenheit auch so. Die Postbank ist noch nicht verdaut, die Dresdner Bank ist noch nicht verdaut. Insoweit ist es, glaube ich, nicht der beste Zeitpunkt. Und beide haben ja auch anfangs gesagt, dass sie erst gerne ihre Hausaufgaben machen würden. Das klingt vernünftig.
Stärkstes Gegenargument ist aber der Kahlschlag bei den Beschäftigten. Rund 30.000 Stellen könnten wegfallen, befürchten Gewerkschaften. Kein Wunder, dass die Arbeitnehmerseite in den Aufsichtsräten gegen die Fusion ist. Auch viele Großaktionäre äußerten sich skeptisch. Die oberste Finanzaufsicht BaFin, die 5 Wirtschaftsweisen und sogar die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank. Vor allem die Bankenaufseher fürchten ein zu großes Institut, das im schlimmsten Fall erneut vom Steuerzahler gerettet werden müsste. Genau das, was man nach den Erfahrungen der letzten Finanzkrise verhindern wollte. So ist auch das Ergebnis einer Umfrage des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim mehr als aussagekräftig für die Stimmung an den Finanzmärkten. Von den dort befragten Finanzexperten lehnen 85% eine Fusion von Deutscher und Commerzbank ab.
Erst 4, dann noch 2 Zinserhöhungen sollte es in diesem Jahr in den USA geben. Davon gingen die Märkte noch vor wenigen Monaten aus. Doch mittlerweile will die US-Notenbank nichts mehr davon wissen und hat jetzt den Märkten signalisiert, dass es in diesem Jahr keinen Zinsschritt mehr geben wird. Eine drastische Kehrtwende, die nach Ansicht von Experten fast schon nach Panik riecht. Geht es der US-Konjunktur doch viel schlechter als gedacht? Dieter Reg berichtet aus Frankfurt.
Die amerikanische Notenbank, die Fed, hat den Leitzins unverändert gelassen und will ihn während des gesamten Jahres nicht erhöhen. Manche sehen darin fast schon eine panische Reaktion auf eine verschlechterte Konjunkturlage. An den Börsen gingen insbesondere Bankaktien teilweise auf Talfahrt. Bernd Weidensteiner von der Commerzbank sieht die Zinsentscheidung der Fed dennoch gelassen.
Das war also völlig erwartet, dass die eben still sitzen bleiben und den Leitzins nicht verändern.
Interessanter findet der Notenbank-Experte die Aussagen der Fed zur weiteren Zinsentwicklung.
Für das laufende Jahr ist jetzt gar keine Leitzinserhöhung mehr vorgesehen. Auch das ist wenig überraschend vor dem Hintergrund der Kommunikation der letzten Wochen, aber immerhin eben doch ein Pflock, der eingeschlagen wurde, dass man mit dem Zinserhöhen wohl am Ende ist.
Überraschend kam die Entscheidung der US-Zentralbank auch für Carsten Pschesky von der ING DiBa nicht. Er setzt jedoch ein deutliches Aber hinzu.
Wenn ich mir das aber erstmal im Vergleich mit den letzten Monaten anschaue, haben wir schon eine dramatische Zinswende bekommen, auch innerhalb der Fed. Ende letzten Jahres wurde noch davon gesprochen, dass im Jahr 2019 die Zinsen vielleicht 4-mal erhöht werden könnten. Und das ist komplett vom Tisch.
Fed-Chef Jerome Powell hat bei der Bekanntgabe der Notenbankentscheidungen die allgemeinen Wirtschaftsaussichten zwar noch als relativ gut dargestellt, gleichzeitig wies er jedoch auf die weltweit wachsenden politischen und wirtschaftlichen Risiken hin Und das ist für Bernd Weidensteiner entscheidend.
Vor allem ist er da auf auswärtige Risiken eingegangen, den Brexit beispielsweise und die Handelsgespräche mit China, die also potenziell den Gegenwind für die US-Wirtschaft erhöhen und mit anderen Worten steigen die Risiken dann für den Ausblick.
Und das heißt erst einmal keine weitere Zinserhöhung. Die könnte sich nämlich zusätzlich zu den Risiken als weitere Konjunkturbremse erweisen und das will die Fed verhindern. Carsten Preski fügt einen weiteren Grund für die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank hinzu.
Ende letzten Jahres hat die Fed gemerkt, dass sie vielleicht doch zu aggressiv den Zins erhöht hatte. Und die Korrektur an den Aktienmärkten, die man gesehen hat, war ja dadurch die Folge. Und ich denke, dass man damit auch ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekommen hat.
Carsten Preski weist darauf hin, dass die Fed ihre Geldpolitik ja schon zumindest ein bisschen normalisiert hat. Immerhin bewegt sich der US-Leitzins zwischen 2,25 und 2,5%. In der Eurozone hingegen liegt er bei 0%.
Das ist aktuell nicht absehbar, wann wir überhaupt mal eine erste Zinserhöhung bekommen werden. Dieses Jahr definitiv nicht, eventuell 2020, aber auch das steht in den Sternen. Ich denke, dass wir uns vor allem in Europa darauf einstellen müssen, dass wir wirklich japanische Verhältnisse bekommen. Und das heißt, eine lange Periode von sehr niedrigen Zinsen.
Was, wie in den USA, seine Ursache auch in der Eintrübung der Konjunktur hat.
Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ist heute zu Besuch in Italien. Die Regierung in Rom hat nämlich angekündigt, beim chinesischen Projekt der neuen Seidenstraße mitzumachen. Die EU und die USA sind alles andere als begeistert. Steffen Wurzel mit den Einzelheiten.
Es ist nicht mehr als eine Absichtserklärung, die beide Regierungen in Rom unterschreiben wollen. Doch allein die Tatsache, dass Italien die sogenannte Seidenstraßeninitiative Chinas künftig offiziell unterstützt, ist ein großer politischer Erfolg für Xi Jinping. Italien ist das erste Land der G7-Gruppe und die weltweit größte Volkswirtschaft überhaupt, die sich zu Chinas umstrittenem Infrastrukturprojekt bekennen will. Wang Yiwei, Politologe an der Volksuniversität in Peking, betonte Anfang der Woche im staatlichen Sender CCTV: Es ist sehr wichtig, große Industrienationen ins Seidenstraßenprojekt einzubinden. Sie haben das Kapital, die Technologie und die entsprechenden Standards. Wichtig ist, dass wir den multilateralen Charakter der Seidenstraße betonen. Darum ging es ja von Beginn an. Die meisten Experten außerhalb Chinas sehen das anders. Für sie ist die Seidenstraße eben kein multilaterales, sondern ein rein chinesisch dominiertes Projekt. Die Staats- und Parteiführung in Peking habe stets das letzte Wort. In China selbst heißt das Projekt gar nicht Seidenstraße, sondern Yida Yilu. Der Begriff lässt sich nur sehr hölzern übersetzen, in etwa mit ein Gürtel eine Straße. Im deutschen Sprachraum hat sich deswegen der romantisch klingende Begriff der neuen Seidenstraße durchgesetzt. Der Inhalt allerdings ist weniger romantisch. Bei dem Lieblingsprojekt der chinesischen Staats- und Parteiführung geht es um den massiven Ausbau von chinesischem Einfluss in Asien und im Rest der Welt. Dafür will China hunderte Milliarden Euro investieren in Infrastrukturprojekte, in Straßen, Häfen, Schienenwege, Stromnetze und neue Flughäfen etwa. Finanziert wird das Ganze unter anderem durch Kredite chinesischer Staatsbanken. Kritiker warnen, dass sich betroffene Regierungen damit in gefährliche Abhängigkeiten begeben, in wirtschaftliche und politische. Und tatsächlich haben sich viele Seidenstraßenländer wie Malaysia, die Malediven, Pakistan und Sri Lanka in den vergangenen Jahren stark verschuldet bei chinesischen Staatsbanken. Politische Abhängigkeiten sind sogar schon innerhalb der EU zu erkennen. So haben Portugal, Griechenland und Ungarn zuletzt verhindert, dass die EU China wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilt. Es sind ausgerechnet die drei Staaten, in denen China in den vergangenen Jahren Milliarden investiert hat. Ein Zusammenhang liegt also auf der Hand. In Italien würden die geplanten Seidenstraßeninvestitionen unter anderem den Ausbau von Häfen betreffen. Kredite dafür sollen von der chinesisch kontrollierten Asian Infrastructure Investment Bank kommen. Das, so fürchten Kritiker, könnte auch Italien in gefährliche Abhängigkeiten begeben. Die Bundesregierung, die EU und die USA kritisieren die chinesisch-italienische Absichtserklärung zur Seidenstraße deswegen. Die US-Regierung etwa erklärte, Italien beschädige sein internationales Ansehen. Chinas Staats- und Parteiführung wies das empört zurück. Sprecher Lu Kang: Das ist lachhaft. Italien ist ein großes Land, eine bedeutende Industrienation. Die Regierung in Rom kann selbst entscheiden, wo ihre Interessen liegen.
Italien will die neue Seidenstraßeninitiative von China unterstützen. Das waren Einzelheiten von Steffen Wurzel. In der Jade-Mündung an der Nordsee liegt Deutschlands einziger Tiefwasserhafen, der Jade-Weserport Wilhelmshaven. Vor 6 Jahren eröffnet, hat der Hafen mit großen Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Inzwischen liegt er aber wirtschaftlich im Soll und wächst sogar. Mein Kollege Dirk-Ulrich Kaufmann hat sich dort umgesehen und umgehört.
Wer auf den letzten Kilometern der Bundesautobahn 29 fährt, ist oft allein unterwegs. Hier herrscht kaum Verkehr und Staus gibt es gar nicht. Das freut nicht nur den Autofahrer, sondern auch den Betreiber des Jade-Weser-Ports Wilhelmshaven.
Die Zufahrt direkt von der Autobahn ist ideal. Es ist kein urbaner Verkehr, der irgendwie behindert wird durch den Hafen und umgekehrt.
Und außerdem betont der Geschäftsführer der Jade-Weser-Port Marketinggesellschaft Andreas Bullwinkel.
Wir sind zweigleisig an das Netz der Deutschen Bahn angebunden. Wir behaupten sogar von uns, und niemand hat uns bisher widersprochen, wir sind das am besten ans deutsche Hinterland angebundene Containerterminal.
Eine Regenbank nach der anderen zieht über die deutsche Nordseeküste hinweg. Sturmtief Eberhard hat sich noch nicht ausgeblasen und Nachfolgetief Franz holt bereits ganz tief Luft. Hier in Wilhelmshaven können die größten Containerschiffe, die es derzeit gibt, festmachen. Denn hier haben sie immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, sagt Andreas Bullwinkel.
Wir haben einen garantierten Tiefgang von 18 Metern. Das ist auch das wesentliche Alleinstellungsmerkmal dieses Hafens. Wir müssen ja immer davon ausgehen, dass die Schiffe auch immer noch ein bisschen, wie man so schön sagt, Wasser unterm Kiel behalten müssen, aus Sicherheitsgründen. Das sind in der Regel immer 1,5 Meter. Das heißt also, wir garantieren freie Zu- und Abfahrt für Schiffe bis 16,50 Meter Tiefgang.
Wobei, das betont Andreas Bullwinkel, freie Zu- und Abfahrt hier auch bedeutet, dass die Schiffe selbst drehen und nicht gedreht werden. An der Kaimauer ist das Fahrwasser nämlich rund 700 Meter breit. Da kann auch das größte Schiff selbstständig wenden und ist nicht auf die Hilfe von Schleppern und Bugsierern angewiesen. Der Hafen wurde vor 6,5 Jahren in Betrieb genommen und es blieb an der Jade-Mündung lange sehr ruhig. Im ersten Quartal 2013 wurden nur etwa 7000 TEU umgeschlagen. Ein TEU ist ein Standardcontainer von 20 Fuß Länge. Das ist ein Parameter, um den Umfang des Containerverkehrs vergleichbar machen zu können. Der neue Hafen wurde schnell als Geisterhafen verhöhnt. Die Spötter ließen aber völlig außer Acht, dass die Weltwirtschaft und besonders die Reeder noch unter den Auswirkungen der Weltfinanzkrise von 2008 litten. Einen neuen Hafen einzuführen, sagt Andreas Bullwinkel, der als gelernter Reedereikaufmann das Geschäft auch von der anderen Seite her kennt, sei aber besonders schwer, weil ganze
Ladungsströme verändert werden.
Das gehe nur, wenn ein Reeder zu einem Hafenbetreiber auch Vertrauen aufbauen könne, und das dauere eben. Und in den letzten Jahren sei es noch viel komplizierter geworden.
Die wahrhaftige Schwierigkeit ist der Zusammenschluss mehrerer Reedereien zu 3 Allianzen. Heute sprechen Sie mit Reedereigruppen, die natürlich unterschiedliche Interessen haben, die auch innerhalb einer Gruppe nicht immer einer Meinung sind. Und das alles hinzubekommen, dass es einen Wechsel gibt zu diesem neuen Hafen, wie bei uns, ist ein unheimlich langer Prozess, wo man ganz, ganz viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Das ist wirklich eine Sisyphus-Aufgabe.
Nach dem vorläufigen Tiefpunkt 2014 sind die Umschlagszahlen für den Weser-Jade-Port stetig gestiegen. Für das Jahr 2018 bilanziert Andreas Bullwinkel wieder einen Rekord.
Wir sind jetzt im Moment im letzten Jahr bei 655.000 TU gewesen.
Den deutschen Häfen generell scheint die Arbeit zurzeit nicht auszugehen. Wegen des bevorstehenden Brexit etwa könnte ganz überraschend Bremerhaven zu neuem Geschäft kommen. Der englische Autobauer Bentley möchte den erwarteten Engpässen im Handel entgehen und hat 100.000 Quadratmeter zusätzlicher Lagerfläche an der Unterweser angemietet. Statt der üblichen Verschiffung will Bentley auf die Verbindung Immingham-Bremerhaven ausweichen können. Wilhelmshaven dagegen könnte von einer anderen Wolte der Weltpolitik profitieren. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat dem US-Präsidenten zugesagt, dass Europa mehr Flüssiggas, also LNG, aus den USA kaufen werde. Und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat, um den wegen des deutschen Importes russischen Gases zutiefst empörten Donald Trump zu besänftigen, versprochen, LNG-Kapazitäten in deutschen Häfen zu schaffen. Andreas Bullwinkel von der Jade Weserport Marketing sieht das ganz entspannt.
Wir sind sehr gut vorbereitet.
Die nötigen Voraussetzungen brächte der Hafen schließlich mit.
Wilhelmshaven wäre auch wegen des tiefen Wassers, das wir anzubieten haben für LNG-Tanker, sehr gut geeignet. Hier gibt es verschiedene Anlagen, die Sie sehen, chemische Anlagen, Ölumschlagsanlagen, die auch für LNG durchaus relativ kurzfristig umgerüstet werden könnten. Und ich glaube, was auch für die Entscheidung am Ende des Tages nochmal eine Rolle spielen kann, sind die Salzkavernen, die wir hier haben, die ja auch für die Einlagerung von Öl jetzt schon genutzt werden, die man auch für die Einlagerung von flüssigem LNG nutzen könnte.
Und noch ein anderes Argument hält Bullwinkel bereit. Immer mehr Reeder dächten nämlich darüber nach, ihre Schiffe nicht mehr mit Schweröl, sondern mit LNG zu betreiben. Und diese Schiffe müssten ja
irgendwo bebunkert, betankt werden. Und es ist nur gut für jeden Hafen oder für einen Containerhafen, wenn er diese Möglichkeit auch anbieten kann.
Und mit dieser Reportage vom Jade-Weserport Wilhelmshaven geht dieser Podcast zu Ende. Jürgen Kuhn in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.